Heute zu Gast bei Behind the Sea Urs Diens. Urs ist CFO, CIO und CRO bei der Baloise AG. Die Baloise ist eine Versicherung, die es schon seit 1863 gibt und die maßgeblich in der Schweiz tätig ist. Daher war ich auch in Basel im Headquarter zu Gast. Urs konnte sich eigentlich nie vorstellen, einmal für eine Bank oder für eine Versicherung zu arbeiten. Zumindest hat er das am Anfang seiner Karriere gedacht. Jetzt sind es mittlerweile über 25 Jahre, die er dort schon tätig ist. Und wir blicken auf ganze 20 Jahre C-Level zurück. In dem Sinne haben wir wirklich einen wahnsinnig tollen Werdegang und auch ein sehr detailliertes Bild einmal gemacht, was er in dieser Zeit alles bewegt hat und was er in dieser Zeit auch alles machen durfte, von natürlich Controlling, Accounting, Finance-Rollen am Anfang bis hin zu Startups gründen intern für die Baloise. Eine Sache, die für mich besonders hängen geblieben ist, und das ist eigentlich ganz interessant, Urs benutzt nämlich den öffentlichen Verkehr, um abends abzuschalten, auch etwas zu lesen und auch diese Trennung zwischen Arbeit, ja, und dann eben natürlich auch das Privatleben abends zu finden. Warum finde ich das interessant? Die meisten Leute finden es ja eigentlich eher lästig, mit den öffentlichen oder eben generell sie in die Arbeit zu Transfer zu machen, aber Urs findet dort sozusagen seine Ruhe. Er steht morgens auch sehr, sehr früh auf und hat sonst auch wahnsinnig tolle Tipps fürs C-Level aus seiner ja nun mittlerweile sehr, sehr guten und langen, starken Karriere. Also ich würde sagen, nicht weiter quatschen, gehen wir direkt rein in die Episode mit Urs Diens. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Urs, herzlich willkommen im Podcast.
Gerne, gerne. Bin gespannt, was auf mich zukommt.
Ja, nichts Schlimmes auf jeden Fall. Erstmal danke, dass ich zu Gast sein darf bei euch. Jetzt wahnsinnig schönes Headquarter hier in Basel. Stell dich doch einmal kurz vor und sag den Zuhörenden, was du heute machst.
Ja, ich bin Urs Diens, bin heute CFO und CIO und CRO bei der Baloise Versicherung in der Schweiz. Habe aber natürlich nicht nur diese Rolle, ich habe viele andere Rollen auch noch. Ich bin auch noch Vater von einem Sohn. Ich bin verheiratet. Ich bin begeisterter Skifahrer im Winter. Bin begeisterter Mountainbiker im Sommer, also viel in den Bergen anzutreffen. Und ja, daneben hat man ja auch noch so gewisse andere Sachen, die man auch noch erledigen möchte, wie Freunde pflegen und ein bisschen die Gesellschaft genießen. Und da habe ich dann auch noch etwas Zeit dafür. Und das mache ich dann am liebsten bei einem schönen Glas Wein.
Sehr gut, ja, das klingt schon mal sehr gut. Jetzt hast du gesagt CFO, CIO und CRO, oder?
Ja.
Das R steht für Restructuring.
Risk,
okay. Yeah. Sehr gut. Ja, ich glaube, die meisten Leute kennen die Baloise, aber vielleicht auch für einige, vielleicht auch auf Deutschland oder generell, die vielleicht aus einem ganz anderen Metier kommen. Magst du kurz einmal erklären, was ihr macht und ja, wie ihr so Geld verdient quasi?
Ja, die Baloise ist eine Versicherung, die eine lange Geschichte hat. Sie wurde 1863 gegründet. Die Gründung basiert auf einem großen Feuer, das in dieser Zeit, zwei Jahre zuvor, den ganzen Ort Glarus zerstört hat. Okay. Damals muss man sich vorstellen, waren alles noch Holzhäuser. Das war ein ganz schlimmes Ereignis für die Schweiz. Und auf diesem Ereignis basieren dann viele Versicherungsgründungen in der Schweiz, so die Swiss Re oder andere bekannte Versicherungen wie die Helvetia und so weiter.
Nicht schlecht, ja. Es gibt also schon sehr lange. Ja.
Uns gibt es schon sehr lange. Wir haben dann zuerst natürlich den Schweizer Markt bearbeitet und sind dann recht schnell auch ins Ausland gegangen, weil im Ausland auch der Versicherungsbedarf da war, insbesondere aus der Handelsstadt Basel, natürlich ein großes Thema, Transportversicherung und so weiter. Die Basler ist dann ziemlich schnell international gewachsen und so vor rund 30 Jahren hat man dann festgestellt, dass vielleicht nicht jede ausländische Einheit voll gewinnbringend ist und sich auch lohnt, weiter zu betreiben. Man hat dann ein Restructuring gemacht, hat einige Ländergesellschaften verkauft und heute sind wir noch in 4 Ländern tätig. Wir sind in der Schweiz, und wo unser Hauptsitz ist und unser stärkster Markt. Daneben sind wir in Belgien tätig, wo wir auch rund 10% Marktanteil im Nichtlebenbereich haben. Dann sind wir noch in Deutschland tätig, wo wir eher ein kleinerer Versicherer sind, der gerne wachsen möchte. Und sind dann auch schlussendlich noch in Luxemburg und Liechtenstein aktiv. Das sind unsere beiden kleinsten Märkte.
Sehr, sehr schön, ja. Wenn man jetzt an Versicherungen denkt, man kann ja, glaube ich, heute sehr viel versichern. Ich habe gesehen auch, dass viele Sportler versichern sich ja quasi auch ihre Beine und Arme und alles Mögliche. Habt ihr eine Fokussierung oder kann man bei euch wirklich kommen und von der persönlichen Versicherung, Hausversichern, alles Mögliche
also
versichern?
Wir sind ein Allbranchenversicherer, ja. Wir versichern Personen, Autos, KMUs, wir versichern auch große Unternehmen. Hier in Basel begleiten wir natürlich einige große Konzerne, auch in gewissen Sparten. Wir haben auch eine eigene Bank. Wir haben die Baloas Bank. Bei uns kann man sogar auch Finanzierungen haben direkt. Bei uns kann man Geld anlegen, sei es in der Bank, sei es in Lebenspolicen, also in Einzellebenversicherungen. Wir versichern natürlich auch ein Schweiz-Spezifika, die ganze zweite Säule, das Kollektivleben, wie wir dem sagen, Group Life in Englisch, wo wir sehr eine große Versicherung im Schweizer Markt sind. Also ja, man kann sagen, wir versichern praktisch alles, außer vielleicht Sportlerbeine. Da würde ich dann eher Lloyds in London als den richtigen Ansprechpartner sehen.
Okay, war mein Beispiel genau schlecht ausgewählt. Aber trotzdem, ja, also man, wie gesagt, man kann fast alles versichern. Wir linken auf jeden Fall mal unten in den Shownotes auch etwas zur Website, dann kann man sich auch noch über das Angebot ein bisschen mehr in Erfahrung bringen. Deine Rolle jetzt, du hast schon gesagt, CFO, CIO und Chief Risk Officer, das sind schon mal 3 Themen, die man rauslesen kann, aber kannst du uns noch erklären, was alles bei dir sozusagen zusammenläuft?
Ja, also ich habe ein extrem breites Aufgabengebiet. Ich habe die klassischen CFO-Funktionen, die ich ausübe, also die ganze Buchhaltung, dann das ganze Aktuariat, also die Versicherungsmathematik, dann das Inkasso-Management, das Controlling, das operative Controlling. Daneben habe ich auch noch Compliance-Aufgaben. Also die ganze Compliance-Abteilung Schweiz ist bei mir in meinem Bereich angestellt. Da habe ich noch diese Funktion. Und wie gesagt, dann die Risk-Funktion, sei es finanzielle Risiken, sei es aber auch andere Risiken, die nicht finanzieller Natur sind. Daneben ist auch noch die ganze Logistik bei mir angehängt. Also ich bin zuständig für alle Gebäude, die wir hier nutzen am Hauptsitz. Aber meine Leute verwalten auch all die über 100 Liegenschaften, die wir in der ganzen Schweiz für unser Agenturnetz nutzen, meistens als Mieter. Die müssen ja auch betreut und verwaltet werden. Das ist so dieser Bereich. Daneben ist eben noch die ganze IT-Schweiz, also wo wir die ganze Applikationsentwicklung und den Applikationsbetrieb für alle Versicherungssoftwaren, die wir als Baloas Schweiz nutzen, betreiben und entwickeln.
Wahnsinn, also einiges, also von der Größenordnung her, wie viele Leute sind es ungefähr?
Das sind etwas über 400 Leute.
Okay, Wahnsinn, okay. Ja, super interessant. Bevor wir gleich auch mal hinschauen, wie du da hingekommen bist, was würdest du sagen, sind so die Herausforderungen oder die Challenges speziell jetzt in der Rolle? Ich habe dann auch eine Anschlussfrage, weil du ja, wie gesagt, du hast ja quasi drei C-Level-Rollen, wenn man sich so betrachtet. Mhm. Aber was sind so die ein, zwei Challenges, die du gerade hast, vielleicht auch auf 2025 blickend?
Also, die großen Challenges, die wir als Versicherung im Moment haben oder hatten, war sicher die Einführung von IFRS 17.9. Das ist ein besonderer Standard im IFRS-Regelwerk, die wir neu einführen mussten, und was eine komplett neue Behandlung der Bewertung von Versicherungsverträgen in einer Unternehmensbilanz darstellt. Mhm. Das war eine Riesenherausforderung, das für uns umzusetzen, weil es eben wirklich ganz neue Betrachtungsweise gab. Das ist von außen gekommen, weil die Börse verlangt quasi, dass wir IFRS anwenden. Mhm. Und wenn man sagt, ich will an der Börse sein, ich will im Spiel der Großen mitspielen, hat man gar keine andere Wahl, als IFRS umzusetzen. Von außen, und das ist im Moment sicher, das sind die zwei großen Themen, die ganze ESG-Story. Mhm. Das ist extrem anspruchsvoll, weil sehr vielseitige Anforderungen auf uns eintreffen, sei es dann halt einfach messen, wie der CO2-Ausstoß gibt, aber es geht ja da von Inklusion über Mitarbeiterzufriedenheit, alles, was da eine Rolle spielt in dem ESG-Umfeld, wenn man das breiter anschaut. Da das ganze Reporting aufzubauen, und dann sind wir auch verpflichtet, als börsenkotiertes Unternehmen das auch zu veröffentlichen. Das ist eine große Herausforderung. Daneben, was jetzt auch neu kommt, ist die ganze OECD-Steuersache, wo die Schweiz und Deutschland, also alle europäischen Länder, basically mitziehen und das Regelwerk anwenden wollen oder müssen. Und auch das ist wieder eine völlig zusätzliche Betrachtung, die für den Bereich Steuern jetzt noch umgesetzt werden muss und berechnet werden muss. Und es ist einfach eine zusätzliche Komplexität, die man dann auch berücksichtigen muss. Also von daher, das sind sicher im Finanzbereich im Moment die großen Herausforderungen für eine Versicherung. Mhm. Wenn ich jetzt bei IT schaue, da geht der große Weg in die Cloud. Typischerweise kann das sein, entweder die wirkliche Cloud, also die Cloud, die nicht dem Unternehmen gehört, also keine Private Cloud, sondern Public Cloud. Oder dann die Cloud, die von den Softwareanbietern direkt zur Verfügung gestellt wird und man dann quasi eine Art Software as a Service betreibt. Diese Umstellung ist einerseits technisch anspruchsvoll, weil man ist gezwungen, ein paar Anpassungen zu machen und all die vielen, soll ich sagen, vielleicht nicht mehr dem Standard entsprechenden Anpassungen, die man in der Vergangenheit in einer Software gemacht hat, werden unglaublich mühsam, wenn man die aufrechterhalten will. Also wird man die größtenteils abbauen, was auch wieder neue Herausforderungen birgt. Mhm. Und dann eben die Kosten, die das mit sich bringt. Also die Software as a Service ist immer teurer. Mhm. Und jetzt wird es extrem anspruchsvoll, diese Mehrkosten über Einsparung, sei es in der Hardware, die man selber betreibt, oder in den Mitarbeitern, die man in der eigenen IT hat, zu realisieren. Ich behaupte, netto wird das nicht aufgehen, aber es wird keinen anderen Weg geben, weil viele Softwareanbieter ja nur noch ihre Cloud anbieten. Und von daher ist dann die Unternehmung gefragt, wie gehe ich mit den höheren Kosten um? Mhm. Wie kann ich das kompensieren, um trotzdem die Marge zu halten? Mhm. Dann wird immer mehr Sourcing ein Thema sein. Mhm. Wir sourcen heute auch in verschiedenen Ländern, meist nearshore, aber in kleinem Maß auch offshore. Das ist zwar ein Beitrag zu tieferen Kosten. Andererseits erhöht es halt auch die Komplexität der IT-Führung deutlich, weil man muss die Leute, sei es in Serbien, sei es in Vietnam, sei es in Polen, irgendwo managen. Und das, wenn man da von einer Firma kommt, die eigentlich alles selber betrieben hat, am Hauptsitz in Basel, dann plötzlich diese Umstellung, das stellt schon auch noch Herausforderungen.
Absolut. Jetzt haben wir Finanz und IT gemacht. Gibt es im Risk-Bereich auch? Risk ist ja per Definition schon Herausforderung, aber gibt es da noch irgendwas, was du ergänzen würdest?
Ja, im Risk-Management, ich glaube, da ist natürlich vor allem sind eher die aufsichtsrechtlichen Herausforderungen, wo die Aufsichtsregime der verschiedenen Länder ja immer neue Ideen haben, was noch besser und noch sicherer sein will. Das muss man alles in den Modellen anpassen. Und ich sehe da einfach immer noch kein Ende gekommen. Da finden sie immer wieder neue Ideen, wie man eine Firma noch sicherer machen kann. Und das heißt dann meistens, dass die Kapitalanforderungen noch höher steigen, was es wieder schwieriger macht, den ROE entsprechend dann auch aufzuzeigen zu können.
Okay, verstanden. Glaubst du, das ist jetzt meine Anschlussfrage, dass in Zukunft noch mehr, auch so wie jetzt deine Rolle, C-Level-Rollen zusammenwachsen? Also das ist zum Beispiel, ich habe letztens auch mal gehört, einen Chief Marketing und IT Officer, weil die Marketingaktivitäten so IT-lastig geworden sind, dass dann in der Firma, es war eine kleinere Firma, Marketing und IT zusammengelegt wurden, weil die den hauptsächlichen IT-Teil hatten. Glaubst du, dass es in Zukunft auch immer mehr kommt, dass einzelne C-Level-Rollen zusammenwachsen, oder glaubst du, dass es eher wieder auseinandergeht, wie das es dann für jede Disziplin einzeln gibt?
Ich glaube eher, dass es auseinandergeht, weil die Komplexität der einzelnen Themen wird immer größer und die Leute werden immer spezialisierter ausgebildet. Ich hatte das Glück, vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, dass ich einen extrem breiten Erfahrungsschatz mir aneignen konnte und so eigentlich in gewisse Rollen auch reingewachsen bin. Heute, wo die Komplexität der einzelnen Aufgaben schon so hoch ist, ist es häufig so, dass die Leute halt dann eher auf Spezialisten sind und dann ist es schwieriger, eine breitere Rolle einzunehmen. Von daher würde ich sagen, ich glaube, das ist eher ein Anachronismus, dass man so breite Rollen hat.
Okay, verstanden. Ja, dann, also jetzt, ich glaube, man hat ein gutes Bild gekriegt, was ihr macht und was auch deine Herausforderungen sind, was du im C-Level sozusagen bewegst. Schauen wir mal, wie du da hingekommen bist. Also wie wird man Chief Financial IT und Risk Officer? Fang doch gerne da an, wo du denkst, dass wir einsteigen müssen, um es auch zu verstehen.
Also ich würde mal einsteigen bei der Uni oder vielleicht etwas vorher. Ich hatte immer ein Faible für Zahlen und mir ist auch schon im Gymnasium Buchhaltung sehr einfach gefallen. Und als dann das Auswahl kam vom Studium, war dann für mich relativ schnell klar, dass ich Betriebswirtschaft studieren will. Und ich habe mir auch dann schnell so als Ziel gesetzt, eigentlich möchte ich mal irgendeine C-Level-Position haben. Habe dann an der HSG studiert. Habe dann für mich, und das ist vielleicht noch etwas speziell, gesagt, beim Jobeinstieg überall, nur nicht in einer Versicherung oder einer Bank. Habe dann ein paar Jahre in diversen Industriebetrieben gearbeitet, sei es bei Schindler, sei es bei Holcim. Habe dann bewusst Rollen gewählt, die meinen Rucksack erweitern. Also ich bin eingestiegen als Betriebscontroller bei Schindler, habe dann gesagt, okay, das habe ich jetzt gelernt. Für einen CFO braucht es aber auch noch das Thema Financial Controller und Konsolidierung. Habe dann bei Holcim diese Möglichkeit gehabt, habe dann gesagt, okay, jetzt wäre es noch gut, wenn ich vielleicht Group Controlling, also international, noch etwas machen könnte und mir noch etwas aneignen müsste. Ich bekam dann die Chance, bei Holcim Group Controller zu werden. War dann viel in Osteuropa, in Italien unterwegs und in Deutschland, wo ich zuständig war als Controller. Habe dann diesen Bereich kennengelernt und habe dann nach 6-7 Jahren gedacht, so, jetzt wäre es mal Zeit, Verantwortung und Leadership zu übernehmen.
Okay.
Und bekam dann in einer kleineren Unternehmung die Chance, da Group Controller als Direktor zu werden. Habe dann die Chance wahrgenommen, war extrem spannend, nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe den Job angefangen und irgendwo 2 Monate später kam ein aktivistischer Investor, wie man das heute sagt, und hat uns dann quasi gezwungen, über 50% des Umsatzes zu verkaufen.
Oh, okay.
Da aber im Unternehmen niemand die Fähigkeiten hatte und die Erfahrung hat, sowas zu machen, und ich das in meiner Zeit bei Holz im sehr intensiv kennenlernen durfte, durfte ich dann plötzlich einen Deal quasi alleine machen. Der CFO, der Gesellschaft, der hat sich um die Verträge und um die Preisverhandlungen gekümmert, und alles Operative konnte ich selber machen mit der Investmentbank. Mhm. Im Alter von 33 Jahren ist das sensationell.
Ja, absolut.
Wenn man so und dann irgendwo 600 Millionen Deal so abwickeln kann. War eine tolle Erfahrung. Ich habe gewusst, ich bin danach arbeitslos, weil der Rest braucht keinen Gruppencontroller mehr. Aber mit 33 ist das auch kein Problem, da findet man ja immer wieder was.
Ja.
Habe dann aber auch gesehen, mein Kollege, sehr enger, der Leiter Recht war und schon über 50 war, für den war die Situation ganz anders. Und das hat dann einmal so mir vor Augen geführt, wie das Leben so spielt und dass wir eine soziale Verantwortung haben. Er hat dann zum Glück wieder eine Aufgabe gefunden. Und ja, als wir den Deal abgewickelt haben, war ich auf dem Markt und wurde dann von einem Headhunter angefragt. Und er hat mir dann gesagt, er hätte einen super interessanten Job als Chief Accountant bei der Baloas Versicherung. Und ich habe gesagt, oh nein, es wäre nicht so das, was ich möchte, lieber Industrie, das sei für Controller das Wahre und für viel spannender für Finanzchef. Er hat mich dann überzeugt, dass ich trotzdem zum Interview gehe.
Mhm.
Ich habe mich dann wirklich mit dem Stelleninhaber, der die Stelle hatte und der bald pensioniert werden sollte, und mit dem HR-Verantwortlichen sehr gut verstanden und habe dann gesagt, ja doch. Also, obwohl ich erst gesagt habe, das mache ich nie, das mache ich trotzdem, das würde mich interessieren. Und bin dann 1999 so bei der Baloas gelandet.
Wahnsinn.
Als Chief Accountant.
Das heißt, du hattest letztes Jahr auch dann dein 25-Jähriges.
Genau.
Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich.
Danke. Und habe dann einige Jahre, also 4 Jahre, 5 Jahre als Chief Accountant zuerst die Einführung gehabt vom Vorgänger. Das war damals noch anders, als vielleicht das heute ist. Wir hatten quasi rund ein Jahr, wo wir zusammen, oder über ein Jahr, wo wir zusammen gearbeitet haben. Und ich habe alles kennengelernt von ihm, von einer Versicherung. Es war ein ganz tolles Erlebnis, einen so erfahrenen Mann sozusagen als Mentor, als Einführer zu haben. Ich bedauere heute, dass die Zeit anders ist und die Stellen, wie sollen die Einführungsprogramme vielleicht eher 2 Wochen als 2 Jahre oder 2 Monate sind. Das war damals noch anders, war wirklich toll, sowas zu erleben zu dürfen. Der ist dann pensioniert worden, ich habe die Verantwortung übernommen. Das war dann für einige Jahre eben für den Geschäftsbericht verantwortlich für die Baloas-Gruppe. Hab dann eben auch die SAP-IT geleitet, habe auch, weil die SAP-Truppe war damals noch außerhalb der anderen IT. Es war so die erste Standardsoftware, so die man wirklich eingeführt hat und benutzt hat. Das war für die IT nicht so das Wahre damals. Die haben noch eigenentwickelte Programme gehabt. Und auch das ganze Financial Accounting für die Schweizer Gesellschaft und so. Danach, nach eben etwa 5 Jahren, hat mich dann der CEO der Schweiz angefragt, ob ich nicht CFO der Schweiz werden würde, möchte als Entwicklungsschritt, weil da hat er einen Wechsel und hat gesagt, das wäre was, wo er mich sehen würde. Ich habe dann das angenommen, habe dann den Wechsel gemacht, würde ich sagen, es war für mich der schwierigste Wechsel, den ich je gemacht habe.
Okay.
Weil ich kam von einer Rolle, wo ich zwar eine wichtige Funktion hatte und viel Einfluss, direkten Zugang zum Group CEO, teilweise zum Verwaltungsrat, in eine Rolle, wo ich nur noch in Anführungs- und ja. Schlusszeichen in der Schweizer Einheit eine Managementfunktion hatte, aber so plötzlich so eine Executive Managementfunktion, wo man verantwortlich ist für 60 Leute, völlig frei entscheiden kann, praktisch keinen Chef mehr oben dran hat, der einem da reinredet und wo man halt ganz anders wahrgenommen wird. So in einer Executive-Funktion wird man anders wahrgenommen. Mein Chef hat mir damals gesagt, hey Urs, ich weiß, das ist schwierig. Früher warst du einer von den 3000 oder 2000 Mitarbeitern, die hier in Basel ein- und ausgehen. Jetzt bist du einer von den 10, wo praktisch, wenn du aufs Gelände trittst, eine Kamera auf dich schaut und dich verfolgt. Und du musst immer aufpassen, was du machst, was du sagst, was du tust. Weil ganz viele Leute schauen auf das. Und das habe ich unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Das ist der größere Schritt. Das denkt man so als junger, dynamischer, Vollenergie, Jungmanager, denkt man gar noch nicht daran, wie man plötzlich in einer Öffentlichkeit steht und wie man beobachtet wird und wie die Entscheidung wird quasi kommentiert. Und ich meine, es gibt keine richtige Entscheidung. Es gibt die Entscheidung, können wir meistens je nachdem von der Sichtweise, die man hat, kann die unterschiedlich beurteilt werden. Und von daher war das wirklich eine interessante Erfahrung, eine große Umstellung in den ersten ein, zwei Jahren, bis man sich dann da auch einlebt.
Ja. Wann war das ungefähr zeitlich?
Das war ungefähr 2004, da war ich so 38.
Okay, aber das war dann der Moment, wo du ja eigentlich das geschafft hast, was du dir in der Uni dann vorgenommen hattest,
genau.
oder? Das ist die erste Rolle. Genau. Aber es war dann erstmal ernüchternd, weil du dann gemerkt hast, okay, jetzt kommt natürlich auch diese soziale Verantwortung und dieser Multiplikator-Kamera-Effekt, oder?
Genau. War wirklich eine spannende Erfahrung im Rückblick. Und ich habe dann diese Rolle einige Jahre wahrgenommen. Bis wir dann mit einem Chefwechsel hatte der neue Chef die Idee, die Unternehmung etwas neu zu strukturieren. Ich habe die Idee geteilt und habe dann gemeinsam mit ihm versucht, die neue Struktur zu definieren. Wir haben dann wirklich das Unternehmen organisatorisch ein bisschen auf den Kopf gestellt und haben vieles in einen COO-Bereich zusammengefasst, der wirklich dann sehr operativ war. Da drin war der Bereich, die ganzen Kundenservice-Center, wo all die Call-Centers waren. Da drin war eben auch die IT eingeordnet, weil die IT ja insbesondere auch viel für diese macht. Da war ein großer Teil der Logistik, das ganze Document Management eingeordnet, weil wir sagen, viel Optimierungspotenzial und Automatisierungspotenzial in dem ganzen Bereich und haben gesagt, Automatisierung ist IT-Sache, ist Document Management-Sache und deshalb passt der Bereich zusammen mit dem Fokus Prozessoptimierung, Automatisierung und auch logischerweise ein bisschen Kosten einsparen war natürlich schon das Ziel, Effizienzsteigerung.
Ja.
Und daneben haben wir die Unternehmung mit dem Bilden, mit der Neugründung quasi von Produktmanagement-Einheiten, haben wir dann die Geschäftsleitung aber auch noch etwas in diesem Bereich eher näher an den Markt gebracht und ja, dann ging es darum, man musste einen COO suchen. Und dann kam der Chef auf mich zu und hat gesagt, Urs, das wäre doch eine ideale Rolle für dich.
Ja.
Und ich habe gesagt, ja, jetzt bin ich CFO, ich habe das erreicht, was ich wollte. Das macht mir eigentlich Spaß als CFO. Handkehrum ist es schon eine gewisse Ehre und eine Herausforderung, sowas zu machen, wo man vielleicht vorher nicht so konfrontiert war damit. Und das Thema Automatisierung und dauernd etwas verbessern wollen, liegt mir ein bisschen am Herzen und in den Genen. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache das.
Okay.
Und habe dann während etwa 8 Jahren die Funktion als COO ausgeübt. Mhm. Bis dann wieder ein Chefwechsel kam. Und dann hat mich der CEO dann gefragt, Urs, ich werde dir noch dankbar, ich habe jetzt verschiedene Wechsel im Gremium, ich werde dir noch dankbar, wenn du wieder die CFO-Rolle übernehmen würdest. Dann habe ich gesagt, ja, du, für mich ist das in Ordnung. Es war natürlich auch der Vorteil, es gab dann, und das muss ich sagen, war auch eine tolle Erfahrung, so wie eine Rotation. Also ich bin vom CFO geworden, meine Rolle als CEO hat einem anderen Kollegen die Möglichkeit gegeben, nach 7 oder 6, 7 Jahren auch eine andere Herausforderung anzunehmen. Und so haben wir wie so eine kleine Rotation gemacht, wie in gewissen japanischen Firmen gibt es ja die sagen alle 2 Jahre oder so, ich glaube, ja, Toyota ist das, wo du alle 2 Jahre im Management oder 3 Jahre eine neue Rolle übernehmen musst. Mhm. Wir haben das etwas mit einer längeren Frist aber auch gemacht und man muss sich wirklich wieder, auch nach, wenn man 8 Jahre vom CFO-Bereich weg war, wieder reinkämpfen, weil die Prioritäten werden plötzlich ganz anders und eine Rolle entwickelt sich ja auch im Zeitverlauf. Habe ich 2017 wieder die Rolle als CFO übernommen und dann gab es wieder so einen Wechsel im Management 2022 war das, glaube ich.
Okay.
Und dann hat man gesagt, okay, wir würden die GL um eine Position verkleinern, auch als Zeichen für die Einsparungen, die wir realisieren müssen. Und dann haben wir eine Rolle aufgeteilt und ich habe wieder zusätzlich zum CFO und also Finanz- und Riskbereich noch die IT übernommen, die ich jetzt auch wieder leite.
25 Jahre und dann, wie lange warst du dann in Summe im C-Level? Waren das dann von 2004?
Über 20, also bin schon der Team-Senior sozusagen.
Nicht schlecht, also wirklich sehr viel C-Level-Erfahrung und in einem Unternehmen, wie stark seid ihr gewachsen in der Zeit auch? Was hast du da alles mitgekriegt an Größenordnungen?
Also Wachstum war, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich. Mhm. In der Zeit sind wir im Group-Life-Geschäft, also im Kollektivleben-Geschäft, sehr stark gewachsen. Mhm. Das war zu Beginn, wie soll ich sagen, noch nicht so en vogue. Und dann plötzlich kamen auch größere Firmen dazu, die das wollten, die eben nicht mehr die Verantwortung für die Pensionskasse selber tragen wollten und haben das an Versicherungen abgegeben. Mhm. Also ein großer Wachstumsmarkt. Mhm. Auch im Einzelleben gab es Phasen, wo man sehr stark gewachsen ist. Mhm. Ist aber in den letzten Jahren wieder deutlich geschrumpft, weil der Markt hat eine Trendwende verzeichnet. Es wird wieder attraktiver für viele größere Firmen, selber eine Pensionskasse oder in eine andere Stiftung zu wechseln, wo sie halt nicht mehr wo nicht mehr das volle Risiko durch die Versicherung getragen wird. Mhm. Aber dafür sind dann die Chancen auf dem Kapitalmarkt davon zu profitieren etwas größer, ist natürlich in der Zeit, wo die Börsen immer wachsen, plötzlich wieder attraktiv für viele Gesellschaften, das zu machen. Und es ist so ein Auf und Ab, zuerst das Auf und dann das Runter. Und im Nichtleben-Geschäft, muss ich sagen, sind wir eigentlich eher mit dem Markt gewachsen. Da war nichts, keine Booms irgendwo zu verzeichnen, ist wirklich das Lebengeschäft, das viel mehr von exogenen Faktoren geprägt ist, die dann teilweise wirklich schnelles Wachstum nach sich ziehen oder halt dann eben wieder zu Schrumpfungseffekten führen.
Verstehe.
War natürlich spannend. Ja. Es gab auch verschiedene Sachen, was ich spannender finde, als das sind eher die Modeerscheinungen. Mhm. Also ich war dann auch mal, verantwortlich für den Bereich Mobility und Home, also das Thema Mobility und Home aufkam, so Ende der 10er Jahre, habe ich dafür die Gruppe auch Verantwortung wahrgenommen und durfte diverse so Startups selber gründen. Wir haben Friday gegründet, sagt euch vielleicht was, eine Versicherung, eine Online-Versicherung in Deutschland. Wir haben Startups übernommen, die im Umzugsbereich waren. Wir haben Startups genommen, übernommen im Bereich, weiter im Bereich Home, und haben eigentlich gesehen, das war die Mode, dass jede Versicherung hat so Ökosysteme aufgebaut, weil sie dachte, dadurch könne sie dann viel schneller wachsen und das würde Zusatznutzen generieren. Und das Spannende ist, dann ist man euphorisch und jeder Berater sagt, das musst du machen. Im Management ist dann die Stimmung, ja, das ist eine große Chance. Und irgendwann folgt dann die Ernüchterung, wo man sieht, die Ziele haben sich doch nicht so materialisiert. Und dann muss man dann das Ganze wieder eher auf eine andere Weise verändern. Und das ist eigentlich die spannende Sache, wenn ich rückblickend auch schaue, wie stark wir eigentlich als Management auch von außen zum Teil geprägt sind durch Modeerscheinungen, wo man denkt, ja, das kann doch nicht sein in so einer langweiligen Branche wie der Versicherung oder in einer langweiligen Branche wie Bank, wo dann halt trotzdem plötzlich so Sachen aufkommen, alle springen drauf. Und ein anderes Beispiel ist das Thema Allfinanz, das noch in den quasi Nullerjahren dann plötzlich jede Versicherung oder jede Bank wollte eine Versicherung, jede Versicherung eine Bank. Und es hat ja eigentlich mit Ausnahme der Baloas hat das keiner geschafft, in der Schweiz zumindest, die Bank und Versicherung gleichzeitig unter einem Dach ist und auch erfolgreich anbieten kann beim Kunden. Und das ist eigentlich das Spannende, die Modeerscheinungen, die kommen, gehen wieder, kommt eine neue Modeerscheinung, geht wieder.
Ja, absolut. Ja, wenn du jetzt so auf die C-Level-Zeit generell so zurückguckst, was würdest du sagen, sind so für dich Erfolgsstrategien vielleicht auch, was ich mir zum Beispiel aufgeschrieben habe, ganz am Anfang hast du gesagt, du hast erstmal diesen ganzen Skill-Kasten gesammelt sozusagen, damals noch in der Industrie auch, also immer geguckt, was muss ich noch machen, Accountant, Finance etc., M&A-Aktivitäten oder dann später auch so Carve-Out-Sachen. Was würdest du sagen, sind so Sachen, die man, Charaktereigenschaften, Routinen oder so Best Practices für C-Level?
Also ich glaube, wenn man das will, es hilft, wenn man sich vor Augen hat, ich will das machen. Weil, ich meine, man muss sich schon klar sein, es ist kein 8-to-5-Job, auch auf dem Weg dahin. Ne? Wenn man sagt, ich möchte eigentlich 8-to-5, meine Familie ist mir extrem wichtig und hat immer Priorität und so weiter. Und meine Hobbys sind am ersten Priorität. Ich glaube, dann wird es schwierig, dahin zu kommen, weil es braucht eine gewisse Hingabe auch an die Aufgabe. Und die Aufgabe ist eben halt auch mal Wochenende was zu machen, abends Sachen, die halt nicht so angenehm sind.
Klar.
Das muss man sich auch bewusst sein. Und deshalb, wenn man sich das Ziel setzt, muss man sich bewusst sein, dass man dafür auch gewisse Sachen etwas opfern muss. Ist meine persönliche Meinung.
Ja.
Ist meistens mit viel Einsatz verbunden.
Ja, also das ist auch so, die meisten Leute erzählen mir auch im Podcast, es ist so, das vergisst man manchmal, dass man natürlich für so eine Rolle Dinge opfern muss und klar gibt es dann später vielleicht die Möglichkeit, wieder ein bisschen mehr Work-Life-Balance reinzukriegen, aber gerade am Anfang ist es,
das ist so, heute arbeite ich nur noch 90%, habe 10 Wochen Ferien, aber das ist seit, ich habe jetzt 25 Jahre Erfahrung in der Rolle, dann fällt es etwas leichter, weil man halt gewisse Routine hat. Das wäre nie gegangen in der Anfangsphase, ehrlich gesagt. Okay. Mit so einem breiten Spektrum, wenn man ein sehr kleines Aufgabenspektrum hat, macht das funktionieren. Was ich auch machen muss, ich habe für mich, aber ich glaube, das ist für jeden ein bisschen individuell, Ich fühle mich wohl, wenn ich auch was verstehe von dem, was ich tue und wo ich Verantwortung dafür habe. Ich bin bei weitem nicht mehr der beste Techniker oder der beste Buchhalter. Aber ich verstehe, was dahinter ist. Ich habe das mal gelernt und ich glaube, das hat mir die Aufgabe sehr stark erleichtert. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe mir auch den Rucksack gefüllt mit viel praktischer Erfahrung in den verschiedenen Bereichen, die so die Kernbereiche des CFOs sind. Ja. Und für mich war das der richtige Weg, weil ich halt auch eher noch vielleicht nicht der generische Delegations-CFO bin, der nur eigentlich in der Höhe so ein bisschen, ja. wie ich würde dem sagen, Aufgabenverteiler ist, sondern okay, ja. ich möchte auch mitreden, ich möchte mitgestalten. Und wenn man das will, dann braucht es halt auch eine gewisse Fachkompetenz immer noch. Und die muss man sich irgendwann aneignen. Das ist aber nicht der einzige Weg, den es gibt, meiner Meinung nach. Aber für mich, glaube ich, war das der richtige. Und das heißt eigentlich, jeder muss für sich den Weg finden, wie er das erreichen will. Und man muss sich auch den Weg finden, wie man dann auch die Aufgabe ausführen will. Und es gibt nicht das, es muss immer nur der eine Weg ist der richtige. Ich glaube, da gibt es viele verschiedene Sachen. Und es hängt auch ein bisschen ab von der Größe der Unternehmung. Mhm. Die Baloise, das ist das Schöne an der Baloise, wir sind nicht so riesig wie, ich sage jetzt mal, ein Konkurrent, die Allianz, wo dann halt das Thema Politik und andere eine viel größere Rolle spielen und wo man wahrscheinlich als Chef halt weiter weg von den Menschen ist und so. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mir auch immer sehr wichtig war und ich habe gleich in meiner ersten Rolle sofort damals vor 20 Jahren die Du-Kultur schon eingeführt.
Okay.
Das war für gewisse Leute, die zum Beispiel im Document Management Center waren, völlig unglaublich. Das ist das erste Mal, dass ich einem GL-Mitglied beim Vornamen nennen darf. Und ja. das mir war das auch wichtig. Ich glaube, man darf die Nähe zu den Menschen nicht verlieren. Und in einer Unternehmung der Größe der Baloise kann man das. Das ist doch so übersichtlich, dass man die Leute, die meisten kennt. Mhm. Und das muss man halt auch, das ist wahrscheinlich, gibt kein Paraderezept, aber Ich fühlte mich dadurch sehr wohl und die Leute haben das auch sehr geschätzt, weil sie halt auch das als Wertschätzung empfunden haben.
Ja, das heißt, du hast dann immer noch auch versucht, immer mit allen Leuten zu sprechen oder wie hast du es versucht, die Nähe zu halten?
Ich habe gesagt, ich gehe jedes Team mindestens einmal im Jahr besuchen.
Okay.
Und bin dann für Fragen da offen. Mhm. Teilweise war es auch natürlich mehr als einmal im Jahr, aber ja, das habe ich eigentlich versucht, immer so aufrechtzuerhalten, um die Nähe und auch die Themen der Mitarbeiter auch zu kennen.
Verstanden. Würdest du irgendwas anders machen im Rückblick? Oder also irgendwas korrigieren oder anders machen? Fällt dir was ein?
Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich hatte so quasi den Mentor, den Vorgänger der Rolle damals, als ich das erste Mal in die Versicherungsbranche gewechselt bin und auch die Rolle als Chief Accountant hatte. Mhm. Ich hatte diese Mentorrolle, also wenn ich sagen würde, was toll wäre, beim zweiten Wechsel in die CFO-Position, so irgendeinen Mentor, der quasi standardmäßig dabei wäre, wo man sagt, hey, ich habe regelmäßig Kontakt zu ihm, kann mit jemandem sprechen, der mir da etwas hilft. Weil der Chef, der CEO, hat schon versucht, das ein bisschen zu machen, aber der hat ja auch viele, viele andere Prioritäten.
Na klar.
Und da muss ich sagen, heute kann man ja sich so Mentoren auch holen und damals war das noch nicht ganz so verbreitet, aber wenn ich zurück könnte und zurückschaue, hätte das wahrscheinlich den Einstieg in die C-Level-Funktion massiv erleichtert, wenn man da einen Mentor gehabt hätte, wo man irgendwo alle zwei Wochen vielleicht mal Stunde, anderthalb sprechen hätte können und der vielleicht mit viel Erfahrung einem da ein bisschen manövrieren hätte können und einem helfen hätte können, da besser, schneller reinzukommen.
Verstanden. Okay.
Das würde ich sagen, das wäre sicher besser gewesen, wenn ich jetzt jemanden neu in die C-Level-Rolle holen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, hey, du kannst dir einen Mentor holen für eine gewisse Zeit, das hilft.
Ja, absolut, da gibt es ja auch Programme und ich meine, schlussendlich, was wir mit dem Podcast versuchen ja auch zu machen, ist ja auch eine Art parasoziales Mentoring, das heißt ein einseitiges Mentoring zu machen für Leute, die Zugang zu Personen wie dir gerne hätten, ohne dass man jetzt gleich dann auch für die arbeitet, weil das war ja die einzige Möglichkeit, wie du damals zum Beispiel Zugang haben hättest können, indem du mit jemanden oder jemanden die Stelle übernimmst. Gibt es irgendwelche so Alltagsrezepte oder Routinen, die du hervorheben würdest? Bist du Frühaufsteher oder hast du Fokusblocker? Arbeitest
also ich bin extremer Frühaufsteher, jeden Morgen vor 5 Uhr auf.
Vor 5, okay.
Ja, bin sehr früh im Büro.
Okay.
Und ich habe dann natürlich dafür, das habe ich immer so gemacht, als auch mein Sohn noch klein war. Ich habe immer gesagt, um 5 Uhr gehe ich, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, dass ich noch beim Nachtessen mit der Familie sein kann. Ich kann nachher wieder arbeiten. Mhm. Ich kann um 9 Uhr wieder arbeiten. Aber wenn ich in dem Umfeld, in dem Job, ein Sozialleben mit einer Familie haben will, wo ich sagen würde, habe ich auch was davon, war das immer das Ziel, dass ich zum Nachtessen zu Hause war, die Zeit hatte, mit der Familie zu sprechen und dann gab es dann halt, dass man am Abend nochmal arbeiten musste. Aber das war es halt so und die Kompromiss war dann halt, 5 Uhr aufstehen, um mehr Arbeit am Morgen unterzukriegen.
Okay.
Also von daher, glaube ich, man muss sich so den Weg finden, der passt und damit eben niemand zu kurz kommt.
Okay. Und sonst irgendwelche
Tools? Ich glaube, was hilft, was ich gut finde, ist, oder was ich wichtig finde, man muss auch Abstand nehmen können.
Mhm.
Also ich gehe eigentlich regelmäßig immer mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit. Aber das sind so eine Zeit, wo man sagt, Arbeit ist fertig, ich steige in den Zug. In der Regel lese ich irgendwas oder für ein Telefon, aber es ist dann nicht mehr Arbeit und dann kommt man eigentlich recht runtergefahren nach Hause und hat dann Zeit und muss sich was anderes zu kümmern und kann sich dann erneut später auf die Arbeit einstellen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwo was hat, wo man sagt, jetzt ist die Arbeit fertig und dann, wenn ich irgendwo anders bin, kann ich runterfahren und beschäftige mich nicht dauernd 24/7 quasi mit Arbeit, sondern das kann ich relativ gut.
Okay.
Ja. Sie haben gesehen, eben das Jubiläum, bei uns heißt das, man kann einen Monat zusätzlich Ferien nehmen und ich war 7 Wochen weg.
Ja.
Und ich habe wirklich kaum was gearbeitet in den 7 Wochen. Ich habe einen Stellvertreter gehabt, das mache ich sonst nie in den Ferien, so für 2 Wochen. Aber ich habe einen Stellvertreter und habe gesagt, so, und ich mache wirklich praktisch nichts. Praktisch keine Mails angeschaut. Das hat meine Sekretärin und der Stellvertreter, haben das zusammen extrem gut gemanagt. Und ich konnte gut loslassen und musste nicht groß an das Geschäft denken. Und ich glaube, das erleichtert einem, die mentale Frische zu behalten, wenn man das kann.
Ja, das ist interessant. Ist auch echt Ansichtssache immer. Gell? Du sagst, der öffentliche Verkehr, du liest dann da was, das hilft dir zum Runterfahren, um nach Hause zu kommen. Andere empfinden das als stressig, ne? Oder als Last, dass man fahren muss. Ist eine Einstellungssache, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Okay, sehr gut. Letzte Frage und dann sind wir auch schon durch fast. Was würdest du machen, wenn du jetzt nicht in der Wirtschaft oder jetzt in der jetzigen Rolle oder generell tätig wärst.
Also jeder hat ja so seine Träume, seine kleinen, wenn man noch jünger ist. Ich war, als ich jung war, sportlich sehr aktiv. Ich habe Handball gespielt, mehr oder minder erfolgreich. Aber so ein Traum wäre das gewesen. Ich war nie, es wäre völlig unrealistisch. Also, aber Profisportler zu werden, es wäre schon was Cooles gewesen, sowas zu machen.
Ja, klar.
Ich war zu wenig talentiert und da auch zu klein. Mein Sohn, der ist jetzt 24, der hat mit 18 die Matura gemacht und bekam dann ein Angebot als Volleyballprofi für 200 Franken im Monat. Also als Junior-Profi sozusagen, durfte er in der Schweiz, in der ersten Bundesliga der Schweiz, eine Saison lang mittun.
Super.
Und ich habe gesagt, du, kein Problem, das musst du machen. Jetzt musst du das machen. Die Chance kriegst du nie wieder. Habe ihn dann natürlich finanziert. Und ich meine, es ist ein tolles Erlebnis, sowas zu machen.
Klar.
Er hat dann auch das nicht weitergeführt, weil dann kam das Studium in einer Stadt, wo weit und breit kein Volleyballverein auf dem besten Liganiveau war. Mhm. Und das war ihm wichtiger als jetzt Sport. Was toll ist, aber er hatte mal die Gelegenheit und durfte das machen. So quasi, er hat meinen Traum dann ein bisschen gelebt.
Sehr gut, ja. Für was für Sport interessierst du dich? Also
und Handball? Eben dann Handball war ich da. Jetzt ist ja wieder Handball-WM gerade dabei, wo es viele spannende Matches gibt. Die Schweiz erfreulicherweise sich noch für die Hauptrunde qualifiziert hat und heute gegen Dänemark spielen darf.
Ja.
Und eben Mountainbike, was mich auch immer fasziniert hat, was ich noch cool finden würde, so ein Job mit der Natur, so eben und Natur und Soziales verbinden, so Guide zu sein für Wandern, Mountainbiken, Skifahren, irgendwas, nicht um den Leuten die Freude an der Natur zu zeigen und so. Das wäre schon noch auch was Cooles, finde ich. Leider nicht so etwas brotlos, aber, aber es wäre eine coole Sache, sowas zu tun.
Kannst du ja noch machen, auf jeden Fall. Ja.
Die Chance ist im Alter vielleicht da noch das eine oder andere zu machen, ja.
Sehr cool. Ja, also Urs, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, man konnte sehr viel mitnehmen. Und wer Feedback hat, der kann natürlich immer auf uns zukommen. Wir haben unten dann wahrscheinlich in den Shownotes die Links zu euch und auch zu deinem LinkedIn-Profil. Dann kann man uns kontaktieren. Herzlichen Dank
dir. Gerne. Danke dir.
Sehr schön. Ganz. Ja. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt natürlich uns Feedback geben. Man kann im Spotify natürlich auch die einzelnen Episoden kommentieren oder ihr geht einfach auf den Gesamtkanal und lasst uns da eine Bewertung da. Da freue ich mich immer natürlich, ein Abonnement, und erzählt es weiter. Also wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne über WhatsApp oder LinkedIn mit einem Freund oder einer Freundin. Das weiß ich sehr zu schätzen. Dann hören mehr diese tollen Gespräche. Das Ganze ist nur möglich, weil wir das natürlich hier mit Atreus zusammen machen. Ich selber bin ja Direktor bei Atreus und darf regelmäßig die Fragestellung beantworten: Haben wir die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Zeit ist wirklich das Stichwort. Wir konzentrieren uns auf das Interim-Management-Geschäft, also auf Programme, Projekte, auf Transformationen und auf komplexe Führungsrollen, in denen man für eine zeitlich befristete Zeit in dem Sinne entweder eine Managerin oder einen Manager einsetzt, um entweder Kompetenz oder Ressourcen auszugleichen. Kommt da gerne auf mich zu. Schreibt mir einfach auf LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail, das findet ihr sicherlich online raus oder unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich auf den Austausch. Vielleicht finden wir so eine Lösung, vielleicht können wir euch mit unserem Talentpool helfen. Urs, ich freue mich schon aufs zweite Gespräch und dir noch einen schönen Tag.
Okay, dir auch einen wunderschönen Tag und gute Heimreise.
Danke sehr.